Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen.
Zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge 106. Und wir starten jetzt so richtig mit dem Buch.
So richtig, richtig.
So richtig, richtig, genau. Die letzte Folge ging ja um die neue Proklamation, die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi, eine Proklamation zum 200. Jahrestag der Wiederherstellung. Und jetzt beginnen wir damit, diese ganze Geschichte unter anderem nochmal zu lesen. Wir werden in den kommenden Wochen mehr über die erste Vision lesen und auch viel geschichtlichen Hintergrund. Aber heute starten wir so richtig mit dem Buch Lehre und Bündnisse, nämlich mit dem ersten Kapitel. Dieser Abschnitt, man würde meinen, es ist zeitlich und geschichtlich auch der erste Abschnitt, die erste Offenbarung, die für dieses Buch gegeben wurde. Aber das ist nicht der Fall. Der erste Abschnitt, rein geschichtlich gesehen, ist eigentlich Abschnitt Nummer 2, der im Jahr 1823 gegeben wurde. Der Abschnitt 1, den wir diese Woche lesen, ist ein Vorwort oder ein Geleitwort zum Buch Lehre und Bündnisse. Und das Coolste kommt jetzt, nämlich dieses Geleitwort wurde nicht einfach von irgendwem geschrieben, sondern es ist eine direkte Offenbarung, so direkt diktiert von Jesus Christus höchstpersönlich. Welches Buch kann das schon sagen?
Jawohl!
Diese Offenbarung wurde empfangen zu Hiram in Ohio. Und zwar am 1. November 1831. Also als es schon 8 Jahre an Offenbarungen gab, die schon gesammelt worden waren. Joseph Smith berief zu diesem Zeitpunkt eine Ratsversammlung ein mit einigen der Kirchenführern. Denn es war ein Brief veröffentlicht worden in einer lokalen Zeitschrift, der Joseph Smith selbst anprangerte und in dem stand, dass er falsche Lehren und falsche Offenbarungen verbreiten würde. Das, was er habe an Offenbarungen vor der Öffentlichkeit verbergen würde. Und war sowieso immer wieder im Auge der negativen Kritiker gewesen. Nicht nur das, sondern auch die Heiligen selbst, also die Mitglieder der Kirche, wollten das Wort Gottes selber lesen. Sie wollten etwas in der Hand haben und lesen können, was Jesus Christus neuzeitlich in ihrer eigenen Lebzeit offenbart und gesagt hatte. Und konnten auch diese Offenbarung nicht selber als für die Missionsarbeit nutzen, also um anderen Menschen davon zu erzählen, weil sie sie nicht wortwörtlich hatten. Und wenn, dann mussten sie sie selber handschriftlich abschreiben. Also wurde beschlossen, dass diese Offenbarung als Buch veröffentlicht werden sollten. Der Rat war zwar gemischter Gefühle gegenüber so einem Buch, aber letztendlich wurde das eben beschlossen. Und man einigte sich, dass ein Buch veröffentlicht werden sollte, nämlich ein sogenanntes Buch der Gebote. Und man wollte 10.000 Exemplare davon drucken lassen. 3 Männer wurden beauftragt, ein Vorwort dazu zu schreiben, zu diesem Buch der Gebote. Oliver Cowdery und Sidney Rigdon, 2 sehr präsente Brüder, die wir noch vermehrt kennenlernen werden in den nächsten Wochen. Und ein Mann namens William McLellan, den ich vorher noch nicht gehört habe, aber der anscheinend des Schreibens relativ gut mächtig war. Und sie sollten eben dieses Vorwort schreiben. Und am selben Tag noch legten sie das dem Rat auch wieder vor. Aber dieses Vorwort, dieses Schreiben passte dem Rat überhaupt nicht. Und so betete Joseph Smith über die Angelegenheit. Und der Herr diktierte ihm ein neues Geleitwort, dieses Geleitwort. Und Sidney Rigdon schrieb es direkt auch mit. Soweit so gut. Aber einige im Rat waren trotzdem nicht mit dieser Offenbarung, mit diesem neuen Vorwort zufrieden. Denn es war ihnen ein bisschen unangenehm, dass Joseph Smith jetzt nicht den größten Wortschatz der Welt hatte und er soll wohl auch eine recht schlechte Grammatik gehabt haben. Denn wir wissen ja, er war jetzt kein Gelehrter, sondern er war einfach ein Sohn von einem Farmer, der schon ein bisschen Schule genossen hatte, aber eben kein besonders studierter Mann gewesen war. Dem Herrn war das aber relativ egal. Und er gab eine neue Offenbarung und forderte den Rat auf, den besten Schreiber herauszusuchen, den sie hatten, und diesen Schreiber eine Offenbarung schreiben zu lassen und zu schauen, ob sie sich mit dem, was Joseph Smith geschrieben hatte, in seinem gebrochenen, in seiner gebrochenen Grammatik und in seinem schlechten Wortschatz, ob sich dies mit dem Wort Gottes messen konnte. Und so wurde eben dieser William McLellan auserwählt und er machte sich auch direkt an die Arbeit, eine Offenbarung zu verfassen. Also er sollte wirklich etwas verfassen, was von Gott stammen könnte. Aber die Offenbarung von William war deutlich schlechter und alle, inklusive ihm selbst, wussten sofort, als es gelesen wurde, dass das, was er geschrieben hatte, nicht vom Herrn kam. Es muss so deutlich gewesen sein wie Tag und Nacht. Also man spürte wohl direkt, dass das, was Joseph Smith hier geschrieben hatte, nicht von ihm selbst kam, sondern wirklich von Gott. Und alle, der gesamte Rat bezeugte, dass die Offenbarung, die Joseph Smith bis dato schon geschrieben hatte, wirklich wahr waren. Es wurde sich darauf geeinigt, dass Joseph einfach nochmal die Offenbarung durchgehen sollte und sich vom Heiligen Geist dabei leiten lassen sollte und die Fehler korrigieren sollte, die er gemacht hatte und die der Geist ihm, ja, eben während dieses Durchgangs noch aufzeigen würde. So wurde dann das Buch der Gebote in den Druck gegeben und fast 2 Jahre dauerte es, bis diese 10.000 Exemplare gedruckt waren. Aber Mitte 1833 wurde leider durch einen Mob wütender Leute, die gegen die Kirche waren, die Druckerei zerstört und auch alle gedruckten Seiten oder die meisten gedruckten Seiten und gedruckten Bücher mit zerstört. Man versuchte irgendwie noch einiges zu retten, was nicht so ganz klappte. Man machte einen zweiten Versuch und schließlich wurde 1835, also wieder 2 Jahre später, direkt dieses Buch auch als Buch Lehre und Bündnisse veröffentlicht. Also es hat 4 Jahre gedauert von dieser Ratsversammlung und dem Beschluss, das Buch drucken zu lassen für alle, bis dann die Mitglieder und wer auch immer wollte, wirklich ein Buch in den Händen haben konnte. Das Buch Lehre und Bündnisse, noch nicht so ganz, wie wir es heute kennen. Es wurden noch Sachen hinzugefügt, Sachen nochmal korrigiert. Aber so wurde das Buch Lehre und Bündnisse geboren und so kam dieser Abschnitt 1 zustande.
Vielen Dank. Ich liebe diese Geschichte. Als ich das gelesen habe, hat mich das sehr beeindruckt, wie Joseph Smith doch noch kritisiert wurde. Man weiß, dass er sein Leben lang versucht hat, sich weiterzubilden und das so auf sich sitzen zu lassen, diese geringe Schulbildung oder vielleicht auch das Bild, das die Leute von ihm hatten. Und dass er sogar von Seiten der Kirche dafür kritisiert wurde. Aber wie eindrucksvoll der Herr seine Macht dann an dieser Stelle gezeigt hat. Das finde ich ganz großartig. Und das ist auch heute das Thema, über das wir sprechen. Aileen hat es letzte Woche auch schon kurz erwähnt, dass nämlich das Kleine und Einfache und dass der Herr nämlich die Schwachen und die Einfachen nutzt, um sein Werk zustande zu bringen. Denn Religion ist etwas, für das man nicht gelehrt sein muss, zum Glück. Und bei dem es manchmal sogar besser ist, nicht gelehrt zu sein, weil genau das uns im Weg stehen kann. Ich habe über so ein paar Dinge nachgedacht, die über Religion oder auch speziell über unsere Kirche gesagt wurden, mit denen wir uns so auseinandersetzen müssen. Wir kennen generell zum Beispiel, es ist ganz, ganz bekannte Aussage von Karl Marx, dass Religion Opium fürs Volk ist, ne? Dass es uns nur besänftigen und Schmerz lindern soll. Die Menschen denken häufig, das ist etwas für die Naiven, für die, die selbst keine Stärke haben und überheben sich damit über die Religion, über das Evangelium, über das Wort Gottes, sprechen oft generell sich davon frei, irgendeiner höheren Macht etwas schuldig zu sein oder auch von ihr abhängig zu sein. Und die Kritik ist natürlich etwas, mit dem Joseph Smith auch von Anfang an innerhalb, aber vor allen Dingen außerhalb der Kirche zu tun hatte. Und Kritik ist da noch ein sehr sanftes Wort. Ja. Wir beschäftigen uns jetzt hier mit dieser Einleitung zum Buch Lehre und Bündnisse. Aber ab nächster Woche gehen wir ja auch seine Lebensgeschichte durch und sprechen darüber, was ihm so begegnet ist. Vieles werden die meisten von uns schon kennen. Und wir sind heutzutage in einer Lage, dass wir relativ friedlich unsere Religion ausüben können. Sehr friedlich im Vergleich sogar. Trotzdem glaube ich, dass wir uns bewusst machen müssen, wie sehr der Satan uns davon abhalten möchte. Persönlich, als Volk, als Menschheit. Und dass die Dinge immer noch bestehen, dass Kritik immer noch da ist. Und es kann einen wirklich, wirklich sehr belasten, wenn man einmal damit in Berührung kommt und das an einen persönlich vielleicht auch herangetragen wird. Aber ich glaube auch, dass es etwas ist, das uns in Zukunft immer mehr und immer häufiger begegnen wird.
Ja, ich glaube auch, dass wir die ruhige Zeit langsam hinter uns haben. Also wir sind noch in einer Phase, in der wir das Handy ausschalten können, wenn wir keine negativen Kommentare lesen wollen über unsere Kirche, wo wir die Tür hinter uns zumachen können oder Worte von anderen Menschen einfach vergessen können. Wenn wir sonntags aus der Kirche kommen, vielleicht von anderen Mitgliedern, die Wortpfeile auf uns abgeschossen haben, weil wir auch innerhalb der Kirche unterschiedliche und polarisierende Meinungen haben. Aber ich glaube auch, dass Verfolgung, auch wirkliche Verfolgung, noch in unserer Zukunft ist.
Ausgrenzung und dass Menschen auf uns herabschauen und dass wir in die Lage uns versetzen müssen, standhaft zu sein und auch das auszuhalten, was uns entgegengebracht wird. Das Letzte, was ich so das Größte mitbekommen habe, also ich habe in letzter Zeit ein paar Berichten und Reportagen gehört, die über die Finanzen der Kirche rauskamen. Die Kirche des Geldes oder so wurde das genannt, ich weiß nicht mehr genau. Solche Dinge, ne, wie die Kirche mit dem Geld umgeht, dass wir so eine reiche Kirche sind. Also es gibt solche Sachen, die einem entgegengebracht werden. Was ich im letzten Jahr mitgekriegt hatte, was recht populär war, ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Es gibt einen Roman, der in den 80ern geschrieben wurde. Dabei geht es um einen realen Mordfall, der von zwei mormonischen Fundamentalisten begangen wurde. Das ist eine ganz riesen Geschichte gewesen und wirklich schlimm. Und es gibt einen Journalisten, John Krakauer, der sich damit beschäftigt hat und in den 80ern dann einen Roman oder eine Reportage dazu geschrieben hat, darüber, was Fundamentalismus mit den Menschen machen kann und das am Beispiel halt dieses Mordes und der Kirche der Mormonen bis hin, am Anfang wird es unterschieden, bis hin zur Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ja, und damit beschäftigt sich dieses Buch. Und im letzten Jahr gab es eine Serie, die genau dieses Buch nämlich behandelt hat oder die dieses Buch genutzt hat, um eine Serie daraus zu machen. Und die hieß Mord im Auftrag Gottes. Ich habe da mal ein bisschen reingeschaut und es ist eigentlich nichts, was ich für mich persönlich nehme, weil es doch sehr, sehr fundamentalistisch ist, aber es beleuchtet so ein bisschen die Kirche Jesu Christi. Und ich weiß nicht, wie viele von uns das mitbekommen haben und wie viele Menschen außerhalb gedacht haben, oh ja, diese komische Kirche, oder sich das einfach angeschaut haben und nichts damit anfangen konnten. Ich denke, im deutschsprachigen Raum ist wahrscheinlich das Letztere noch der Fall groß gewesen, aber gerade in den USA ist es bestimmt sehr viel mehr an die Kirche herangetragen worden. Ich weiß, dass schon die Kirche, die Presseabteilung schon damals zu dem Roman oder zu dieser Reportage, diesem Buch eine Stellungnahme verfasst hat oder kurz etwas gesagt hat. Ne, also es ist ein Thema auf jeden Fall. Und ich will das jetzt nur als ein Beispiel nehmen für Dinge, die an uns herangetragen werden. Neben allem, was wir letzte Woche gehört haben, diese Freude über die Wiederherstellung, über das Wunderbare, das uns gegeben wurde, möchte ich nicht runterziehen, aber ich möchte einmal diesen Kontrast darstellen, was die Welt über uns denken kann und was durch die Welt an uns herangetragen werden könnte. Und es fasst sich ganz gut zusammen mit diesem Buch, denn es gibt, wenn man das bei Amazon zum Beispiel kauft, gibt es natürlich eine Beschreibung davon, was darin vorkommt. Oft ist es so, dass andere Autoren oder Journalisten etwas über das Buch sagen. Und es ist so, dass dieser John Krakauer, der es geschrieben hat, der ist selbst ein Journalist und ein anderer deutscher, recht großer Journalist, hat auch darüber geschrieben, über das Buch. Und ich will das einmal kurz vorlesen, einfach um darzustellen, wie die Welt so auf uns schauen könnte. Und die Dinge in ein anderes Licht rückt, die wir lieben und für die wir dankbar sind. Und er hat vorher über diese Fundamentalisten gesprochen, die diesen Mord begangen haben, und sagt dann aber weiter, unterscheidet hier Kirche Jesu Christi von der fundamentalistischen Kirche, aber sagt dann, doch auch die offizielle Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die über eine Millionenschar äußerst missionsfreudiger Anhänger verfügt, beruht selbst auf dem extrem verqueren Gebräu einer vermeintlich göttlichen Offenbarung. Diese soll 1823 dem Wahrsager Joseph Smith aus Vermont in der Gestalt eines Engels mit dem Namen, hier steht noch Mormoni, das fand ich noch relativ lächerlich. Süß. Er meinte Sorry, Moroni. Aber so süß. Ja, okay, aber er sagt, es soll durch diesen Engel, ich sage jetzt mal Moroni, zuteil geworden sein, der ihm eine in massiven Goldplatten geprägte heilige Schrift zuspielte, die er mit Hilfe einer wundersamen Brille und eines Zaubersteins entziffert und übersetzt haben will. Das Ergebnis ist das 1828-29 von ihm diktierte Book of Mormon, das der 1830 gegründeten mormonischen Kirche seither als Bibel gilt. Einige Jahre später hat der mit seiner Goldplattenfantasie unerwartet erfolgreiche Autor unter dem Titel Lehre und Bündnisse ein weiteres, die mormonische Lehre, ausdifferenzierendes Werk mit angeblichen Offenbarungen vorgelegt, das den Erfolg noch beschleunigte. Außer der darin vorgeschriebenen Vielehe, die die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage mittlerweile offiziell verworfen hat, gibt es noch so manch anderes denkwürdiges Gebot, für das mancher Mormone notfalls sein eigenes Leben herzugeben bereit ist. Woraus wir einmal mehr den Schluss ziehen, dass jeder gefährlich ist, der vorgibt, einen direkten Draht zu Gott zu haben. Egal um welchen Gott es sich handelt. Wir lachen vielleicht über das ein oder andere, was schlampig recherchiert ist. Das kenne ich auch schon aus alten Religionsbüchern. Trotzdem tut es nicht weniger weh, wenn herablassend lächerlich gemacht wird, was wir lieben, was uns unser Leben ausmacht und auch als gefährlich dargestellt wird, was wir als großartig und wertvoll sehen. Zum Beispiel, dass Gott zu den Menschen spricht. Das ist etwas, mit dem wir meiner Meinung nach immer häufiger konfrontiert sein werden. Und auch ein Punkt, warum unser Prophet sagt, wir brauchen persönliche Offenbarung.
Ja, ich kenne dieses Gefühl auch sehr gut, wenn man etwas liest und man hat so ein, man kriegt so einen Kloß im Hals so ein bisschen oder man, ja. Man fühlt sich so klein, man fühlt sich naiv und dumm, ne, wenn sowas geschrieben wird. Es gibt auch regelmäßig, wenn ich nach Zitaten suche, die mir im Kopf sind, aber die ich nicht greifen kann, werden mir Webseiten vorgeschlagen, fast mehr als Webseiten der Kirche oder hilfreiche Webseiten, die mit Ex-Mormonen, wie sie sich nennen, voll sind. Die dann irgendwelche Artikel oder in Foren irgendwelche Beiträge schreiben, so tun, als wären sie dabei gewesen. Behauptungen schreiben wie XYZ hat es nicht gegeben, ist nie passiert, ist nicht geschichtlich belegbar oder so. Und man stellt sich dann die Frage, woher sie ihre Informationen beziehen. Aber andererseits ist auch so das erste Gefühl, dass man so einen auf den Deckel bekommen hat. Und man denkt so, es fühlt sich unangenehm an.
Ja, weil man fühlt sich persönlich nicht angegriffen auch, ne? Und das, was man liebt, auch persönlich angegriffen.
Richtig. Und man fühlt sich eben so, ja, alle, dass man hat das Gefühl, und das ist, so stelle ich mir das vor, man hat das Gefühl, man steht alleine vor dem großen und geräumigen Gebäude. Und die ganze Welt zeigt mit dem Finger auf einen und lacht einen aus.
Ja, genau das ist die Situation, ja.
Und man ist alleine. Man sieht nicht die Leute an der Stange hinter einem oder am Baum. Man sieht nicht die Scharen, die versuchen, zum Baum des Lebens zu kommen. Also man hat nicht dieses Gefühl, das ist egal, was die Welt sagt. Weil ich, erstens habe ich mein Zeugnis. Zweitens habe ich persönliche Offenbarungen, zu diesen Dingen empfangen. Drittens habe ich meine Familie und auch Millionen von Mitgliedern, die mit mir ein Glied Teil dieser Kirche sind. Das ist eine sehr effektive Strategie des Satans, das auszublenden und wirklich nur dieses Gebäude zu sehen und etwas, was man schnell loswerden will und was einen dazu bringen kann, mehr tiefer in dieses Rabbit Hole reinzutauchen. Und mehr diese Dinge zu glauben, die andere sagen. Und das Wichtigste, was ich herausgefunden habe in diesen Momenten, weil ich glaube, also ich wurde noch nie wirklich persönlich angegriffen. Also ein paar Mal hatten wir mal auf Instagram so den einen oder anderen, ja, sehr aktiven Kommentator, der da,
ja.
oder ne, was man so mitkriegt. Aber es war nie wirklich ein direkter persönlicher Angriff, obwohl ich mich trotzdem persönlich angegriffen gefühlt habe. Aber das, was mir am besten und am meisten hilft, ist, den Blick davon wegzunehmen und den Blick zum Baum des Lebens, auf Jesus Christus zu richten, mich daran zu erinnern, wie sich die Stange anfühlt in meiner Hand, die sicher ist und eben diesen leuchtenden Baum und nicht zu viel Zeit mit dem großen geräumigen Gebäude zu verbringen, denn da haben wir schon mal drüber gesprochen, in der Folge 57, fast ein Jahr her, Anfang Januar, da haben wir genau über diesen Baum gesprochen, der Titel der Folge war, darf ich Schlechtes ignorieren, und ne, das, was die Lehi und seine Familie gemacht haben, dass sie sie nicht beachteten. Also ein großer Tipp, Fokus auf das, was wir gefühlt haben, die Zeugnisse, die wir bekommen haben. Und auch diese Gefühle ruhig zulassen für einen kleinen Augenblick, dieses Gefühl, sich klein zu fühlen, abzuspeichern, das ist ein Gefühl, mit dem der Satan versucht, mich wegzuziehen von der Wahrheit.
Und das ist das Gefühl, das der Satan in uns haben möchte, weil in diesem Moment fühlen wir uns sofort allein und abgeschnitten.
Ja.
Und unbrauchbar und wir haben keine Antworten auf alles, was die Welt uns an den Kopf schmeißt und müssen das auch nicht. Ja. Aber wir haben dann irgendwie das Gefühl, wir müssen das. Und dieser Mann, der das Buch geschrieben hat, der Mann, der diese Kritik oder diesen Kommentar zu dem Buch geschrieben hat und zu unserer Kirche, das sind beides recht renommierte Journalisten. Die haben irgendwelche Zeitungen geführt, irgendwelche politischen Geschichten gemacht, die haben Bücher und Texte verfasst und die sind Namen für die Welt. Wenn wir das sehen und wenn wir das in unser Herz lassen, sollten wir auch ganz genau beachten, welches Gefühl sie in uns hinterlassen und wie sie von oben auf diese Menschen schauen, die auf uns Menschen schauen, die diese Dinge glauben. Und dann nämlich uns bewusst zu machen, welchen Kontrast dazu das Evangelium Jesu Christi darstellt und die Wiederherstellung seines Evangeliums. Denn das ist, was ich hier klar machen wollte. Lehre und Bündnisse, das Buch Lehre und Bündnisse ist nämlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass Gott bei uns ist, dass Gott zu uns spricht, dass er zu uns kommt, wo wir sind, zu jedem, dass er uns zeigt, wie Offenbarung, wie sein Evangelium funktioniert, nicht durch Gelehrte, die sich nicht mehr, die nur von oben herabschauen auf die Macht Gottes und meinen, sie wären was Besseres, weil sie große Worte benutzen können, sondern ja, dass er zu jedem Einzelnen kommt und durch sein Evangelium die Menschen berührt und verändert. Das ist das, was wir in diesem Jahr einfach lernen sollten oder lernen können, wenn wir uns darauf fokussieren. Und ich möchte heute ganz besonders genau darüber sprechen, nämlich was wir lesen in Lehre und Bündnisse 1, Vers 23. Dort sagt der Herr nämlich, damit die Fülle meines Evangeliums durch die Schwachen und die Einfachen bis an die Enden der Welt und vor Königen und Herrschern verkündigt werde. Von Anfang an hat der himmlische Vater und Jesus Christus haben sie die Schwachen erwählt, sein Werk zu tun. Mose war schüchtern und rhetorisch unbegabt. Er wollte diese Aufgabe nicht übernehmen. Er hat sich so unwürdig gefühlt, diese Aufgabe zu tun, überhaupt mit dem Herrn zu sprechen. Petrus war ein einfacher Fischer, als er berufen wurde vom Jesus Christus persönlich. Paulus, Alma, der Ältere, Cezrom waren schwere Sünder, bevor sie umkehrten und ja, Werkzeuge in den Händen Gottes wurden. Und über wen wir jetzt sprechen, in diesem Jahr besonders, Joseph Smith, war ein ungebildeter Farmjunge mit sehr wenig Schulbildung. Und dann gibt es nämlich jeden von uns, die wir denken, wir sind so schwach, und es stimmt auch. Wir haben alle wirklich viele Schwächen, jeder von uns. Da steht der eine dem anderen in nichts nach. Aber der Herr nutzt die Schwachen und Einfachen, um sein Werk zu tun. Und dazu gehören auch wir. Joseph Smith hat einmal gesagt, ich habe euch nie gesagt, ich sei vollkommen, aber in den Offenbarungen, die ich verkündet habe, ist kein Fehler. Ich begehe zwar Fehler, aber doch nicht die Fehler, die man mir vorwirft. Was ich falsch mache, liegt, wie bei anderen Menschen, in der Schwäche der menschlichen Natur begründet. Kein Mensch ist ohne Fehler. Wenn sie von mir Vollkommenheit erwarteten, würde ich diese auch von ihnen erwarten. Wenn sie aber meine Schwächen und die der Brüder ertragen wollen, würde auch ich ihre Mängel ertragen. Joseph Smith sagt also oder sagte immer über sich selbst, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen. Er hat immer demütig gesagt, dass die Dinge vom Herrn kommen, die er offenbart hat, die er zustande bringen konnte. So stellt sich vielleicht uns die Frage, und da möchte ich heute drüber nachdenken, warum und wozu genau nutzt der Herr die Schwachen? Es gibt drei Schriftstellen, in denen wir da Antworten zu finden können, die auch sich alle im Abschnitt 1 befinden. Und die erste ist der Vers 19. Dort sagt der Herr, das Schwache der Welt wird hervorkommen und die Mächtigen und Starken niederbrechen, damit der Mensch nicht seinem Mitmenschen rate, auch nicht auf den Arm des Fleisches vertraue. Gelehrte Menschen vertrauen oft auf ihre eigene Weisheit und oder auf andere Menschen, die sich besonders klug anhören. Aber was der Herr von uns möchte, ist, wir sollen demütig auf ihn vertrauen, auf sein Wort und auf das, was er in der Lage ist, aus unseren Schwächen zu machen. Und genau das, nämlich diese Macht, die er an den Schwachen besonders zeigt, weil sie selbst nicht so viel mitbringen. Und diese Liebe uns gegenüber, dass er uns nutzt und uns Vertrauen schenkt, das ist ein Punkt davon, nämlich das Zeugnis seiner Macht und Liebe zu uns ist das, warum er einmal zum Beispiel die Schwachen nutzt. Ich musste an eine Situation denken, die ich aus der Serie The Chosen kenne, eine meiner die Lieblingsszene von mir. Komplett fiktiv, nichts, was in der Schrift dokumentiert ist, was ich mir aber wirklich vorstellen kann, dass Jesus Christus so sprechen würde. Es ist ein Gespräch zwischen ihm und einem seiner Apostel, nämlich dem kleinen Jakobus, wie er genannt wird. Der ist in dieser Serie einer Gehbehinderung, einer körperlichen Behinderung dargestellt. Und es geht in diesem Gespräch darum, dass Jakobus sich wünscht eigentlich oder darauf wartet, neben allen Heilungen, die er schon gesehen hat, die Christus vollbracht hat, dass auch er geheilt wird. Und um das kurz zu halten, erklärt Jesus Christus ihm, dass es natürlich möglich wäre, ihn sofort zu heilen. Aber er sagt ihm, dass er durch diese Krankheit, und ich will es jetzt mal erweitern, wenn Christus zu uns spricht, dass wir durch unsere Schwächen ein besonderes Zeugnis für die Macht Jesu Christi sind und ein besonderes Zeugnis dafür, dass wir ihm vertrauen und trotz allem weitermachen. Ich habe vor kurzem eine Ansprache gehalten in der Fallkonferenz bei uns, über etwas gesprochen, was ich hier auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Auch da in der Ansprache war das nur nebensächlich eigentlich. Aber ich habe als Jugendlicher mit einer sozialen Phobie zu kämpfen gehabt. Und ich bin auch heute niemand, der das liebt, vor großen Gruppen zu sprechen. Im Zuge meiner Pfahlberufung muss ich aber von Gemeinde zu Gemeinde reisen. Und das ist schwer für mich. Das ist super schwer für mich, vor den ganzen Menschen zu sprechen. Ich kann schlecht schlafen die Nacht davor. Ich bin immer aufgeregt und denke mir irgendwelche Szenarien aus, dass ich auf dies keine Antwort habe, hier nicht weiß, was ich sagen soll. Also ich bin da sehr unsicher drin. Und ich habe das erwähnt, dass ich in der Ansprache, dass ich diese soziale Phobie hatte, dass ich auch heute niemand bin, der das gerne macht. Ja, und im Anschluss kam ein Bruder zu mir und sprach mich wegen ein paar Sachen an, die ich gesagt hatte. Und wollte einen Rat von mir für jemanden, der ebenso mit sozialer Phobie zu tun hatte. Und er sagte aber auch, dass man sich das nie vorstellen würde, wenn man mich sprechen hört, dass ich diese Probleme hätte. Und das also hat es auf eine Weise formuliert, dass er das irgendwie gar nicht fassen konnte oder es nicht so, ja, sich so vorstellen konnte. Und hat mich auch gefragt, wie ich das denn schaffe. Oder auch, wie ich all diese Dinge überwinden konnte seit meiner sozialen Phobie als Jugendliche. Und ich habe dann nämlich auch erwähnt, dass ich meine allererste Ansprache in der Pfahlkonferenz nämlich gehalten habe mit 15 Jahren. Damals war ich mittendrin in der sozialen Phobie. Das war der Horror schlechthin für mich, aber ich habe es getan. Meine Ansprache bei der Pfahlkonferenz gehalten. Und er sagte halt oder deutete an, dass er sich gar nicht vorstellen kann, wie ich das hinkriege. Und ich sage, ich habe da gar nicht wirklich so ein, ich mache es irgendwie einfach. Ich kann jetzt nicht sagen, so ich mache dies und das und dann bin ich ruhiger oder ich meditiere vorher oder so, das ist es nicht. Aber was ich sagen konnte, war, ich mache das für den Herrn. Es gibt keine andere Antwort darauf. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass der Herr das möchte, dass der Herr mich braucht oder dass er mir das zutraut, dann hätte ich diese Berufung nicht angenommen. Dann würde ich nicht von Gemeinde zu Gemeinde reisen oder bei der Pfarrkonferenz sprechen. Ja, das würde ich einfach nicht tun. Vielleicht würde ich diesen Podcast nicht mal machen. Ich habe aber ein Zeugnis davon, dass der Herr uns unglaublich verändern kann. uns Kraft geben kann, von der wir uns das nie hätten vorstellen können, dass das in uns steckt. Denn es steckt nicht allein in uns, es ist nur mit ihm möglich. Denn der Herr zeigt uns seine Liebe dadurch, dass er uns Schwache nutzt, und er zeigt der Welt seine Macht genau dadurch. Und außerdem ist es so, was die Welt als Stärke betrachtet, das bedeutet dem Herrn nichts. Dieses Gelehrtsein, diese 1000 Abschlüsse, Vorsitz von irgendeiner politischen oder einer journalistischen Vereinigung zu sein, die Bücher, die wir geschrieben haben oder nicht geschrieben haben, das bedeutet dem Herrn nichts. Denn das, was er mit schwach meint, das ist auch wieder was ganz anderes, als die Welt meint. Und auch die Welt sieht Dinge, die der Herr als Stärke ansieht, als Schwachheit. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Sanftmut. Oder Vergebung. Manchmal sogar die Liebe wird uns als Schwäche ausgelegt. Ich habe gestern, ich bin ein Banause und habe das gestern tatsächlich das erste Mal gesehen, nämlich den Film über das Stück Les Miserables. Und wer das nicht kennt, ich denke, das werden die meisten kennen, nur ich bin diejenige, die es mit fast 40 das erste Mal sieht. aber ganz, ganz grob geht es darin um einen Mann, der aus Not gestohlen hat, lange, lange dafür büßen musste, eingesperrt oder ja, in so ein Arbeitslager gesperrt wurde, und ein Mann, der ja das Gesetz durchsetzt, ein Wärter, der später dann Polizeibeamter ist. Und es geht so um die beiden, wie sie sich immer wieder treffen, wie der Mann des Gesetzes versucht, in aller Härte Gerechtigkeit zu bringen, und wie dieser Dieb versucht, irgendwie sein Leben zu führen. Und vor allen Dingen fand ich ganz besonders der Zeitpunkt, wodurch er, oder das Ereignis, wodurch er bekehrt wurde, sag ich jetzt mal. Er wird an einem Abend, nachdem er gerade frei ist und irgendwie versucht, zurechtzukommen, überall wird er abgelehnt, weil er ein Ex-Sträfling ist und darf nicht arbeiten oder irgendwo schlafen und er weiß gar nicht, wie er sein Leben weiterführen soll, wird er eines Abends von einem Priester aufgenommen, der ihm Essen gibt und einen Ort zum Schlafen innerhalb des Klosters, oder ein Mönch, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall ein Geistlicher. Und dieser Mann Gottes bietet ihm das alles an. Und in der Nacht wacht dieser Mann, dieser Dieb auf und entscheidet sich wieder dafür, ein Dieb zu sein. Und stiehlt ganz viele Kerzenhalter, Geschirr, vergoldete Gegenstände, also Kostbarkeiten aus diesem Kloster, dieser Kirche. Er wird aber von der Polizei gefasst und diese Sachen werden bei ihm gefunden. Dann wird er zurückgebracht zu dieser Kirche. Es ist aber nicht so, dass der Priester ihn angeschwärzt hat oder das angezeigt hat. Er bestätigt sogar die Lüge, die der Dieb aufgetischt hat vor der Polizei, nämlich, dass er ihm das alles geschenkt hätte und dass er gar nicht bestohlen wurde. Und dieser Akt der Vergebung und der Liebe führt dazu, dass dieser Dieb sein Herz wandelt. Dass er sieht, dass es eine andere Art gibt zu leben. Genau das, was Jesus Christus tut. Dass er uns unser Herz verändert, damit wir unser Leben verändern. Und er macht dann wundervolle Dinge aus seinem Leben. Und verändert viele weitere Leben damit. Das Ende des Mannes des Gesetzes ist es, der eigentlich auch ja, das Recht für Gott und für den Staat durchsetzen will, ist es, als ihm von diesem Dieb am Ende eine Tat der Liebe gegeben oder gezeigt wird, als er verschont wird von ihm, dass er mit dieser Gnade nicht zurechtkommt und es nicht verstehen kann und deswegen sein Leben beendet. Das zeigt, finde ich, sehr eindrucksvoll, wie unterschiedlich sich unser Leben verändern kann, je nachdem, ob wir Liebe, Sanftmut und Vergebung als Schwäche oder als Stärke ansehen. Das Evangelium ist einfach nichts, was man voll und ganz durch Logik verstehen kann. Ich finde, dass das Evangelium sehr logisch ist in vielen Bereichen. Doch am Ende, gerade wenn man mit Kritik, wie jetzt zu Beginn, konfrontiert wird, ist es doch so, dass man diese Rettung, die Jesus Christus bringt, erlebt haben muss. Man muss sich darauf einlassen, sich zu verändern, einen Versuch mit dem Wort zu machen, wie es im Buch Mormon steht. Und den Geist muss man vor allen Dingen auf sich wirken lassen. Man muss eben bereit sein, diese Macht Gottes in seinem Leben wirken zu lassen. Und es wird schwieriger dadurch, wenn wir gelehrt sind und wenn wir denken, wir hätten mehr Antworten als der Herr oder es gäbe ihn überhaupt nicht. Der zweite Punkt, den finden wir im Vers 20. Der Herr sagt hier, sondern damit jedermann im Namen Gottes des Herrn, ja des Erretters der Welt sprechen könne. Ne, die Anfangsfrage, warum benutzt der Herr und wozu benutzt der Herr die Schwachen? Nämlich einmal, damit er mit jedem und nicht nur auserwählten Menschen, sondern mit jedem von uns sprechen kann und jeden von uns zu befähigen, eines Tages so werden zu können wie er. Zuletzt hat mein Mann eine Ansprache gegeben bei uns in der Gemeinde und er hat der ganzen Versammlung eine Minute, so eine Schweigeminute gegeben, in der wir nachsinnen sollten und den Geist so ein bisschen auf uns wirken lassen sollten. So, da wir gerade erst das Abendmahl genommen hatten, sind meine Gedanken so zum Abendmahlstisch irgendwie gegangen. Und ich musste daran denken oder ich sah so vor meinem geistigen Auge, wie der Herr selbst dort sitzt und das Abendmahl segnen würde. Das ist ja eigentlich das, was die Brüder, die das Abendmahl segnen, auch tun. Sie tun das anstelle Jesu Christi. Und ich musste daran denken, dass mein Sohn in diesem Jahr jetzt das Priestertum bekommen hat. Und dieser kleine Junge gibt jetzt mit seinen 11 Jahren anstelle des Schöpfers und Retters der Welt den Menschen die heiligste Handlung, die außerhalb des Tempels möglich ist. Wenn wir uns einmal vorstellen oder so ein bisschen wirken lassen oder diejenigen, die es erlebt haben selbst, was wird das in so einem jungen Leben verändern? Mein Sohn und jeder Junge, dem das widerfährt, er wird wissen, dass Gott ihn liebt und ihm vertraut. Er wird wissen, dass er einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Und er wird wissen, dass der König der Welt auch ein demütiger Diener war zuallererst. Es bezieht sich nicht nur auf das Priestertum. Die Missionare sind sehr jung, wenn sie auf Mission gehen. Noch jünger heutzutage, als sie es vor 20 Jahren waren. Sie sprechen meistens die Sprache nicht, müssen sich irgendwie mit gebrochenem hier vor Ort, mit gebrochenem Deutsch verständigen oder wo sie auch immer sind. Sie haben kaum Lebenserfahrung. Und doch wird ihnen im Grunde die Errettung der ganzen Welt anvertraut, diesen jungen Menschen. Auch das macht doch einen Effekt. Und es zeigt doch auch, wie der Herr arbeitet. Ich liebe das. Im Jahr 1835 hat der Prophet Joseph Smith in sein Tagebuch geschrieben Folgendes. Heute Morgen wurde ich einem Mann aus dem Osten vorgestellt. Als er meinen Namen hörte, bemerkte er, ich sei auch nur ein Mensch. Er gab mir mit diesen Worten zu verstehen, er habe angenommen, dass jemand, den der Herr ausersehen hat, ihm seinen Willen zu offenbaren, mehr sein müsse als nur ein Mensch. Und dann sagt er weiter, in dieser Generation herrscht tatsächlich eine solche Finsternis und Unwissenheit, dass man es für unglaublich hält, dass jemand Umgang mit seinem Schöpfer hat. Und das stimmt. Das finde ich, diese Aussage ist klasse, ne? Und es stimmt und traurig auch gleichzeitig. Und in einer anderen Gelegenheit hat Joseph Smith gesagt, es ist aber sehr schwierig, dieser Generation etwas in den Kopf zu bringen. Selbst die Heiligen sind schwer von Begriff. Jahrelang habe ich mich bemüht, den Sinn der Heiligen so bereit zu machen, dass sie das, was von Gott ist, empfangen können. Aber häufig sehen wir, wie einige von ihnen, nachdem sie um des Werkes Gottes willen so viel erlitten haben, doch sogleich wie Glas zerspringen, wenn irgendetwas eintritt, was ihren Überlieferungen widerspricht. Sie sind nicht feuerfest. Ich vermag nicht zu sagen, wie viele imstande sein werden, nach einem celestialen Gesetz zu leben und durchzuhalten, um ihre Erhöhung zu empfangen, denn viele sind berufen, aber wenige werden erwählt. Der Herr möchte uns so vieles geben, direkt zu uns, und durch seine Propheten. Und er möchte uns stark machen und befähigen, durch ihn Großartiges zu schaffen und einmal selbst so zu werden wie er. Wenn wir meinen, wir können allein jemand werden, der großartig ist oder der toller ist vielleicht als das, dann wird der Herr nicht mit uns arbeiten können. Aber wenn wir demütig genug sind, anzunehmen, was er uns zu geben hat und uns seinem Willen anzunähern, dann wird er Großartiges tun. Dann wird er uns helfen, so zu werden wie er, ein Gott zu werden. Der dritte Punkt zu der Frage, warum und wozu der Herr die Schwachen nutzt, den finden wir in Vers 24 in Abschnitt 1. Und der Herr sagt hier, siehe, ich bin Gott. Und habe es gesagt, diese Gebote sind von mir und sind meinen Dienern in ihrer Schwachheit nach der Weise ihrer Sprache gegeben worden, damit sie Verständnis erlangen können. Der Herr möchte uns hier sagen, dass jeder die Wahrheit erlangen soll und so, dass sie jeder verstehen kann. ich glaube, dass die meisten von uns es kennen, dass wir in der Schule, im Studium, wo auch immer, in irgendeiner Zeitung vielleicht irgendeinen Bericht oder einen Text lesen, der schwer zu verstehen ist, der Worte und Schachtelsätze benutzt, dass man die nochmal, zweimal, drei, viermal lesen muss oder sie nie versteht. Oder wo man nicht ein kleines bisschen müde sein darf, wenn man wissen möchte, was das alles bedeuten soll. Das kennen wir alle. Und es fühlt sich toll an, wenn man solche Texte versteht oder wenn man selber irgendwie tolle Formulierungen hat. Ich mag das auch, wenn sich meine Sätze klug anhören. Das will ich jetzt gar nicht behaupten, dass mir das so ganz egal wäre. Aber so arbeitet der Herr nicht. Und ich muss an dieses Beispiel denken, dass du, Aileen, vorhin erwähnt hast in der Einleitung dafür, wie der Abschnitt 1 entstanden ist. Der Herr wollte keine hochtrabenden Worte und keine perfekte grammatikalische Ausführung, die 2% der Weltbevölkerung verstehen. Das wollte der Herr nicht. Der hätte das bestimmt auch sagen können. Und der hätte sich auch jemanden suchen können, der das so formuliert hätte. Vielleicht wäre der aber nicht bereit gewesen, diese Offenbarung anzunehmen. Wir haben gehört hier vom Bruder McLellan, der selbst ein Lehrer war und sich weitergebildet hat, so ein bisschen zum selbsternannten Arzt. Also es war ein sehr, sehr gelehrter Mann, aber der hat es nicht hingekriegt, sich vom Herrn führen zu lassen und eine Offenbarung zu schreiben. Und jeder hat das eingesehen am Ende. Außerdem kann sich so jeder angesprochen fühlen. Auch die, die diese komplizierten Worte nicht verstehen. Und natürlich ist das Buch Mormon jetzt auch kein einfacher Lesestoff, sag ich jetzt mal. Es ist in einer Sprache auch geschrieben, die einfach auch nicht mehr so unsere Kultur heute benutzt. Ne? Wir verstehen einfach dadurch, dass es eine recht alte Sprache ist, vieles nicht. Aber generell haben wir Leitfäden, Ausführungen, Ansprachen über das Wort Gottes, die es uns erklären. Der Herr versteckt nichts vor uns. Wir haben zuletzt über Geheimnisse gesprochen, die der Satan schürt, und Geheimnisse Gottes, was der Unterschied ist. Der Herr möchte uns alles geben und versteckt nichts. Der Herr möchte, dass die Wahrheit für jeden verständlich ist, sein Plan für jeden verständlich ist, nicht nur für Gelehrte, sondern beginnt beim 14-jährigen Farmjungen, hört auch nicht auf bei der einfachen Mutter, die zu Hause in den Schriften liest. Ich erinnere mich noch an eine Abendmahlsversammlung, die ich in der Heimatgemeinde meines Vaters oder auch Aileens Heimatgemeinde gehört habe einmal. Ich weiß nicht mehr, wer die gegeben hat, ich weiß nicht mehr, wie lange das genau her ist. Aber es war eine Ansprache von einem Jugendlichen, der sichtlich aufgeregt war. Der war total nervös, hat ein bisschen gestammelt und Sätze formuliert, die teilweise nicht viel Sinn ergeben haben. Der war unglaublich aufgeregt. Aber der Geist war so unglaublich stark, dass ich werde das niemals vergessen, was ich gefühlt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt alle Worte so richtig verstanden habe, die er da formuliert hat, worauf er hinaus wollte. Ich habe aber den Geist unglaublich gespürt, weil er Glauben hatte und weil er ein großes Zeugnis hatte, das man einfach vielleicht nicht hören, aber spüren konnte. Und das war für mich eins der eindrücklichsten Erlebnisse in Bezug darauf, dass der Herr die Schwachen nutzt und dass der Geist im Vordergrund steht und nicht die Worte, die wir benutzen. In der letzten Generalkonferenz hat Elder Kyle S. McKay nämlich genau darüber gesprochen. In seiner Ansprache, die hieß Der Mann, der einst sprach mit Jehova. Und er zitiert dort einen Gelehrten, der aber anscheinend sehr demütig ist, denn er sagt Folgendes: Was die erste Vision in der heutigen Zeit tief nachhallen lässt, ist das Wissen, dass es im Wesen Gottes liegt, denen zu geben, denen es an Weisheit mangelt. Der Gott, der sich Joseph Smith im Heiligen Hain offenbart hat, ist ein Gott, der Teenagern antwortet, die schwierige Zeiten erleben. Und das habe ich selber erlebt. Das habe ich selber erlebt, dass Gott besonders mit mir gesprochen hat, als ich jung war und als es schwer war. Und Elder McKay sagt, dann fügt noch seine eigenen Worte hinzu und sagt, Josephs Erlebnis im Hain schenkte ihm das Vertrauen, dass er bis an sein Lebensende um Vergebung und Weisung bitten konnte. Sein Erlebnis hat auch mir das Vertrauen geschenkt, dass ich bis an mein Lebensende um Vergebung und Weisung bitten kann. Die regelmäßige Umkehr, die Josephs Leben kennzeichnete, das sage ich jetzt mal kurz, weil er nämlich auch nicht perfekt war, da kann ich wirklich das Buch Heilige empfehlen, da lernen wir noch einmal kennen, wie der Herr Stück für Stück mit Joseph Smith gearbeitet hat. Und das ist wirklich eindrucksvoll. So, aber er sagt hier jetzt, Elder McKay, Die regelmäßige Umkehr, die Josephs Leben kennzeichnete, schenkt mir das Vertrauen, dass ich voll Zuversicht hinzutreten kann zum Thron der Gnade, damit ich Erbarmen finde. Ich habe gelernt, dass Jesus Christus wahrlich vergebungsbereit ist. Es ist weder sein Auftrag, noch liegt es in seiner Natur, zu verurteilen. Er kam, um zu retten. Und das ist der Kontrast zu dem Zitat, das ich am Anfang gebracht habe. Das verurteilt hat. Das zerstört hat, woran Menschen glauben oder versucht zu zerstören. Aufgrund der falschen, schrecklich falschen Entscheidungen mancher Menschen und des Unglaubens daran, was dieser Ursprung dieser Kirche ist. Und dass Jesus Christus nicht kam, um zu zerstören und zu verurteilen, sondern um zu retten. Das sind diese drei Punkte, die wir mitnehmen können. Also warum Jesus Christus die Schwachen und Einfachen nutzt und wozu. Dass das ein Zeugnis seiner Macht und seiner Liebe zu uns ist. Dass Gott mit jedem von uns sprechen möchte, um uns zu befähigen, eines Tages so wie er zu werden. Und dass jeder die Wahrheit erlangen und verstehen können soll.
Was mir auch aufgefallen ist zu dem Thema, als ich diesen Abschnitt gelesen habe, du hast Vers 24 eben schon gelesen, aber auch die Verse, die darauf folgen. Ich bin Gott, habe gesagt, diese Gebote sind von mir, sind meinen Dienern in ihrer Schwachheit nach der Weise ihrer Sprache gegeben worden, damit sie Verständnis erlangen können. Und insoweit sie geirrt haben, es kundgetan werden könne. Und insoweit sie nach Weisheit getrachtet haben, sie unterwiesen werden können. Und insoweit sie gesündigt haben, sie gezüchtigt werden können, damit sie umkehren können. Alles Sachen, die nicht so angenehm sind.
Ja.
Ne, wenn wir geirrt haben, wollen wir nicht unbedingt, dass das kundgetan wird. Wenn wir nach Weisheit trachten, steht hier, sie unterwiesen werden können. Eigentlich ist das etwas, was wir uns wünschen, dass wir Weisheit empfangen. Aber die Unterweisung ist meistens auch, oder manchmal, auch nicht unbedingt super angenehm.
Ja, etwas, was wir uns wünschen, von selbst schon zu haben, ne?
Richtig, genau. Mhm. So wie Salomo, ne? Dass wir es einfach so bekommen.
Ja.
Dass wir einfach plötzlich sehr weise sind. Und insoweit sie gesündigt haben, also wenn wir sündigen, dass sie gezüchtigt werden können, damit sie umkehren können. Auch etwas, was nicht so angenehm ist. Dinge, die wir bekommen können, empfinden können oder die passieren sollen, die wir aushalten lernen müssen in unserer Schwachheit. Dass wir uns nicht anfangen, unserer Schwachheit zu rüben, sondern dass wir, weil, ne, dieses, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in der, ich weiß nicht mehr, welche Folge, aber es ging um Stolz. Ich meine in der Folge 81, da ging es nämlich um Demut. Was Präsident Benson in dieser Ansprache gesagt hat, dass es diesen Stolz gibt von unten, der sich rühmt, wie nicht stolz man ist, ne? Wie demütig ich bin oder wie schwach ich bin. Und die anderen, das sind die Stolzen, die alles haben und so. Aber dass man sich trotzdem über die anderen stellt. Ne? Dass wir diese Dinge lernen müssen, dass wir sie aushalten können. Züchtigung, Unterweisung und das Kundtun unserer Schwachheit, unserer Schwierigkeiten, unserer Irrungen. Und dann die Verheißung in Vers 28. Und insoweit sie demütig waren, also insoweit wir diese Dinge ausgehalten haben, und zwar demütig, ohne laut zu werden, ohne allen zu versuchen zu sagen, dass wir gar nicht geirrt haben oder dass wir dass wir schon weise sind oder dass wir gar nicht gesündigt haben, dass wir diese Züchtigung gar nicht brauchen, sondern dass wir, insoweit wir diese Demut hatten, sie stark gemacht und aus der Höhe gesegnet werden und von Zeit zu Zeit Erkenntnis empfangen können. Du hast schon darüber gesprochen, dass Demut und Sanftmut und Fügsamkeit, all diese Dinge, dass das nicht schwach ist. Jedenfalls nicht wirklich schwach ist, obwohl es sich manchmal schwach anfühlt und obwohl die Welt uns oder dies gerne als schwach ansieht. Aber dass, egal welche Schwäche es auch immer sein wird, dass wir stark gemacht werden und aus der Höhe gesegnet, selbst wenn wir uns schwach fühlen, selbst wenn wir schwach sind, dass Jesus Christus uns Rückendeckung gibt, dass er hinter uns steht und dass er unsere Stärke sein kann, bis wir so weit sind, dass wir selbst stark gemacht werden von ihm.
Genau, vielen Dank. Ich möchte noch ganz kurz einen kleinen Exkurs dazu machen, auch den Propheten Joseph Smith nochmal als Beispiel zu nehmen oder generell bis heute die Berufung des Propheten. Das ist auch ein Punkt, der in den letzten Jahren immer mehr in die Kritik geraten ist. Wenn uns Dinge nicht gefallen, die der Prophet gesagt oder getan hat, ist auch nur ein Mensch. Und das stimmt und es stimmt auch irgendwo nicht. Mhm. Es kann aber schwierig sein, für den einen oder anderen zu sehen, wo ist der Mensch, wo ist der Prophet und wo ist Gott in den Dingen, die er tut und sagt. Auch da kann ich nochmal wirklich empfehlen, wenn man damit zu kämpfen hat, das so zu sehen, speziell beim Propheten Joseph Smith, über den es ja auch viel kritische Literatur gibt und auch viel Dinge, die versucht werden zu erklären, auch innerhalb der Kirche damit, dass er nun mal ein Mensch war und nur versucht hat und in der Zeit und was auch immer. Also in Bezug zu kontroversen Themen wie die Vielehe. Also da kann ich wirklich empfehlen, auch dieses Buch Die Heilige nochmal zu lesen, weil man da sieht, dass der Herr nicht einfach Joseph machen lässt, sondern ihn wirklich an kurzer Leine hält und wirklich, wirklich stark maßregelt, weil er eine richtig wichtige Aufgabe als Prophet der Wiederherstellung hatte, die Jesus Christus nicht einfach so hat laufen lassen. Aber zusätzlich wollte ich da kurz drauf eingehen, weil es ja bis heute so ist, dass auch die heutigen Propheten immer mehr relativiert werden, sag ich mal. Und wir lesen auch eine der bekanntesten Schriftstellen wahrscheinlich aus dem Abschnitt 1. In Vers 38 nämlich, was ich der Herr gesagt habe, das habe ich gesagt und ich entschuldige mich nicht. Und mögen auch die Himmel und die Erde vergehen, mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Diener. Das ist dasselbe. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir sagen, okay, hier und da war der Prophet auch nur ein Mensch und ist das auch heute? Die und die Formulierung bei der Generalkonferenz kann ich nicht nachvollziehen. Die finde ich übergriffig oder triggert mich irgendwie. Also wie gehe ich damit um? Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute übertreiben. Manche Dinge sind einfach schwer anzunehmen oder der ein oder andere ist wirklich verletzt durch bestimmte Formulierungen und das nicht mit Absicht. Wie gehe ich damit um? Und woran erkennen wir, dass Christus durch den Propheten spricht? Der erste Punkt ist, dass wir, wie der Herr selbst in seinen Schriften gesagt hat, die Menschen an ihren Früchten erkennen werden. Was nicht heißt, dass uns alles gefallen muss oder uns alles leicht fällt, was der Prophet uns abverlangt oder uns weitergibt vom Herrn, sondern dass wir in dem, was er sagt und wie er mit uns umgeht, die Liebe Christi und die Sorge um unser ewiges Heil verstehen. Und Joseph Smith zum Beispiel wurde immer als jemand beschrieben, bei allem, was so kontrovers diskutiert wurde, als jemand, der unglaublich liebevoll war, fürsorglich, gnädig, der nah an den Menschen war, mit den Kindern gespielt hat und trotz all seiner Sorgen, trotz all seiner Aufgaben bei den Menschen war. Er selbst hat gesagt, alle Lügen, die man jetzt gegen mich ersinnt, sind vom Teufel und der Einfluss des Teufels und seiner Diener wird gegen das Reich Gottes eingesetzt. Die Diener Gottes lehren nichts als die Grundsätze des ewigen Lebens. An ihren Werken sollt ihr sie erkennen. Ein guter Mensch spricht Gutes über heilige Grundsätze und ein schlechter Mensch spricht Schlechtes. Ich möchte all diese schlechten Grundsätze, Lügner und so weiter im Namen des Herrn zurechtweisen und ich warne euch alle, darauf Acht zu geben, wen ihr verfolgt. Ich ermahne euch aller Rechtschaffenheit und allen Lehren, die ich euch gegeben habe, Beachtung zu schenken. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass ein Prophet Gottes uns immer auffordern wird, die Wahrheit für uns selbst herauszufinden. Das beginnt zum Beispiel ganz signifikant bei Moroni. Wir haben es erst zuletzt in Kapitel 10, Vers 4 und 5 gelesen, dass wir fragen sollen mit aufrichtigen Herzen und dass der Herr uns selbst sagen wird, ob es wahr ist. Dazu werden wir im Buch Mormon selbst aufgefordert, nicht blind zu vertrauen, sondern zu fragen und selbst ein Zeugnis zu erlangen. Und auch Joseph Smith hat selbst gesagt, den ganzen Tag denke ich darüber nach und es bereitet mir große Freude, wie ich den Heiligen Gottes helfen kann, die Visionen zu verstehen, die wie eine alles überflutende Welle vor meinem Geist vorüberrollen. Oh, wie würde ich mich freuen, euch Dinge zu zeigen, von denen ihr nie geträumt habt. Doch Armut und die Sorge der Welt verhindern es. Er sagt hier nicht, ich darf es euch nicht zeigen, schade. Sondern er sagt eigentlich, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, sich bereit zu machen, diese Offenbarung zu empfangen. Und wie viel wir an Offenbarung bekommen, hängt nur von uns selbst ab. Genauso sagt unser heutiger Prophet, dass nichts wichtiger ist, als persönliche Offenbarung empfangen zu können. Und nichts ist wichtiger, als dass ihr das blind tut, was ich euch gesagt habe. Und das sind auf jeden Fall zwei wichtige Punkte, die wir uns noch mitnehmen können, wenn wir uns manchmal fragen, Joseph Smith bis heute zu Präsident Nelson. Wie viel Mensch ist in dem, was er sagt und lehrt, und wo ist Jesus Christus? Er hat selbst gesagt, das ist dasselbe, ob er durch seine eigene Stimme oder durch die seiner Propheten Zeugnis gibt. Und ich möchte heute enden mit den Schlussworten aus der Ansprache, die ich vorhin schon erwähnt habe, aus der letzten Generalkonferenz von Elder Kyle S. McKay. Und er sagte: Mit Freude und Dank erhebe ich meine Stimme und preise den Mann, der einst sprach mit Jehova. Und vor allem preise ich Jehova, der einst sprach mit diesem Mann.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.